Ja, herzlichen Dank. Dankeschön, dass ich hier sein darf. Es ist immer schön, in Aachen zu sein und immer schön, in eurer Gemeinde zu sein. Genau, also wer uns so kennt, und Gott weiß das, der weiß, dass wir uns nie absprechen. Also über deinen Predigttext, das ist ziemlich auch das, das werden wir jetzt noch ein bisschen mehr hören. Also, zuerst möchte ich heute über diesen Sonntag steht in der Losung, in der Herrnhuter Losung, einen Text. Und der hat mir es immer angetan. Der heißt, dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Und ich mag immer so Zusammenfassungen. Das ist so eine, ich mag halt einfach Definitionen. Und für mich ist das so eine Definition, warum ist Jesus gekommen? Damit er die Werke des Teufels zerstört. Nicht nur, aber auch dafür. Und das hat ganz viel mit Gemeinde zu tun. Er hat damit angefangen und meiner Überzeugung nach ist die Gemeinde jetzt gefragt, weiterzumachen. Aachen verdankt Birgit diese Gemeinde. Ich sage das mal so frech, ohne dich gäbe es das alles nicht. Es gäbe es vielleicht anders, vielleicht hat jemand anders gefunden, aber er hat dich genommen, du hast Ja gesagt, hast dich hingestellt, hast den Preis bezahlt und ich als Leiter einer Gemeinde, der jetzt auch schon 30 Jahre Gemeinde leitet, auch gegründet hat, weiß genau, was das bedeutet. Es ist ein Preis, den man zahlt, es ist etwas Wunderbares, es gibt wahrscheinlich aus meiner Sicht nichts Schöneres, nichts Besseres auf der Welt zu tun, als Gemeinde zu bauen. Da würde einer sagen, ja, komm mal runter. Nein, nein, wenn man die Sichtweise Gottes einnimmt und mal anfängt, mit seinen Augen diese Welt zu schauen, dann muss man sich ja mal fragen, worum geht es Gott eigentlich mit dieser Welt? Also die ganz große Frage, was hat denn Gott vor? Und da gibt es einige Ansätze, über die predige ich alle heute nicht, weil es würde dann riesig werden, das Thema, und dann wären wir ganz, ganz bestimmt heute Abend noch da und es wäre immer noch irgendwas zu sagen. Sondern ein Punkt ist, Gott liebt Menschen, sind seine Geschöpfe. Und er hat sie mit dem vollen Potenzial erschaffen, Gutes und Böses tun zu dürfen, können. Und mit diesem Potenzial hat er Menschen auf diese Erde gesetzt und das ging bekanntlich nicht ganz so gut. Und daraus kommt als Resultat vieles von dem, was wir heute als Werke des Bösen verstehen. Werke wie Krankheit, wie zerbrochene Beziehungen, zerstörte Menschen, Krieg, Mord, Totschlag, Hunger, all diese Dinge resultieren letztlich genau daraus. Und dann sagt die Bibel, als die Zeit gekommen war, hat er seinen Sohn gesandt, weil Gott wollte Menschheit nicht alleine lassen. Und da kann man natürlich jetzt weiter, das ist sehr philosophisch, kann man natürlich viel weiter sprechen. Aber Jesus kam und sein Auftrag war, ich zerstöre das, was Satan in diese Welt hineingebracht hat, das will ich zerstören. Und das führt Jesus dann auch vor. Er geht hin, heilt die Kranken, er befreit die Leute von dämonischen Mächten, er stellt ihr Leben wieder her, er gibt ihnen Sinn und Ziel und richtet ihren Augenmerk wieder auf Gott hin. Das tut er. Und dann geht Jesus. Er geht wieder zu Rechten des Vaters, er fährt gen Himmel. Tja, und dann, das Böse ist noch nicht ausgerottet. Und dann kommt Jesus am Ende seines Lebens und sagt, genauso wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Das heißt also mit dem gleichen Auftrag, mit dem gleichen Ziel, das der Vater mir gegeben hat, sende ich euch Jünger zuerst mal, und später halt eben die Christen und Gemeinde aus, nämlich hinzugehen und die Werke des Bösen zu zerstören. Und das ist uns oft gar nicht so bewusst. Wenn wir an Gemeinde und Glauben denken, dann haben viele Christen in unserem Land den Eindruck, ich, mein Gott und Hauptsache ich bin gerettet. Das ist, sagen wir mal so, schon mal etwas verstanden. Aber nicht viel. Da ist noch so viel mehr. Gott hat uns nicht gemacht zu Menschen, die mal nur gerettet werden, sondern Gott hat uns zu Menschen gemacht, die durch Jesus Christus Söhne und Töchtern ähnlich wie Jesus werden. Das ist, was sein Wort sagt. Und dann hat er gewusst, dass so ein Mensch alleine funktioniert nicht. Das ist ja schon seit dem Paradies klar, das hat man gemerkt, schon zwei sind besser als einer. Und dann, wenn es auf Gemeinde kommt, dann geht es noch weiter. Dann heißt es nämlich, Gott möchte, dass wir in einer Gemeinschaft leben. Und ich habe mich mit diesem Thema sehr lange und sehr viel beschäftigt und im Moment schreibe ich tatsächlich endlich an dem Buch, was ich lange angekündigt habe. Ich bin wirklich am Schreiben, immer wieder, und stelle plötzlich fest, ach du liebe Zeit, du hast gar nichts zu sagen. Also, naja, aber das ist mein Problem, damit arbeite ich. Aber Gott ist dann immer gnädig und gibt mir dann doch was, was dann aufs Papier kommt. Und heute möchte ich eigentlich sprechen über dieses Bild, das die Bibel benutzt, nämlich, dass die Gemeinde der Leib Jesu ist, weil das ist so nah am Auftrag. Was macht der Leib? Der Leib macht das, was unser Kopf sagt. Hoffentlich. Wenn nicht, sind wir krank. Ja, ist so. Die Gemeinde nach der Schrift ist der Leib Jesu Christi. Das sagt die Bibel. Und ich möchte euch die nächste PowerPoint zeigen. In Kolosser 1, 15 bis 18, da heißt es, er, Jesus Christus, ist das Bild des unsichtbaren Gottes. Also das Bild, mit einem Fotoapparat macht man Bilder, und was bildet man ab? Man bildet ab aus einer Perspektive, aus einer Richtung etwas, was da steht, eben als Objekt. Und so ist Jesus Christus eine Abbildung von diesem wundervollen Gott, der sich nicht eingrenzen lässt in unsere Wahrnehmung. Und er zeigt uns als ein lebendiges Bild, wer Gott der Vater im Himmel ist. Er ist das Bild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene aller Schöpfung, denn in ihm ist alles in den Himmeln und auf den Erden geschaffen worden, das Sichtbare und Unsichtbare, es seien Throne oder Herrschaften oder Gewalten oder Mächte. Alles ist durch ihn und zu ihm hin geschaffen, und er wird von allem und alles, und er ist vor allem, und alles besteht durch ihn. Und er ist das Haupt des Leibes der Gemeinde. Also dieser Begriff, dass die Gemeinde Jesu Leib ist, geht zumindest auf Paulus zurück. Ja, also es ist sicherlich noch viel weiter, aber auf Paulus auf jeden Fall. Und wenn man dann vorstellt, also Jesus ist das Bild des unsichtbaren Gottes und er ist unser Haupt, dann müsste ja bei der Gemeinde was rauskommen, dass Gott sichtbar wird. Ganz einfach zusammengesetzt, ist gar nicht so schwer zu verstehen. Schauen wir weiter. Das Bild eines Leibes als Sinnbild für die Kirche und Gemeinde. Das steht Epheser 1, 22 und 23 nach der neuen Genfer Übersetzung. Ja, Gott hat Jesus alles unter die Füße gelegt. Er hat ihn, den Herrscher über das ganze Universum, zum Haupt der Gemeinde gemacht. Sie ist sein Leib. Er lebt in ihr mit seiner ganzen Fülle. Er, der alles und alle mit seiner Gegenwart erfüllt. Also Gemeinde, auch hier diese Gemeinde Vineyard Aachen, ist der Leib unseres Herrn Jesus Christus. Und er erfüllt diese Gemeinde mit seiner ganzen Fülle. Jesus will sich ausdrücken durch diese Gemeinde. Das ist etwas, was wir wirklich tief verinnerlichen sollten, weil manchmal, also ich bin ja so lang unter Christen, ich bin geboren in einem christlichen Haushalt und ich weiß, wie Christen sind. Also ich liebe sie, habe sie gern, aber ich merke schon, der Christ als auf sich allein belassen gerät in Unordnung. Ja? Das ist so wirklich ernsthaft. Und deswegen glaube ich, ist es so wichtig, dass wir verstehen mit unserem Herzen, dass wenn wir Gemeinde bauen, wenn wir Gemeinde gründen, dann ist das etwas von der Darstellung Jesu Christi. Das soll am Ende dabei rauskommen, dass nämlich Jesus Christus sichtbar wird in einer Stadt. Dass wir seine Hände, seine Füße, sein Körper sind. In dem nächsten Bild können wir sehen, es gibt etliche Stellen in der Schrift, die darüber sprechen. So sehen wir im Römer 12, 3 bis 8, ich fasse kurz zusammen, jeder hat ein bestimmtes Maß des Glaubens, wir sind ein Leib, der aus vielen Gliedern besteht, wir haben unterschiedliche Aufgaben, unterschiedliche Glieder sind wir, und wir haben unterschiedliche Gaben und unterschiedliche Ämter. Und wir sollen das mit Freude tun. Also das ist die Kurzzusammenfassung von dem, was da steht. Und dann in 1. Korinther 12, Vers 10, der ist wahrscheinlich meistens etwas bekannter. Wir haben verschiedene Gaben, es gibt verschiedene Ämter, es gibt verschiedene Kräfte. aber ein Geist, ein Gott, der alles bewirkt. Viele Glieder, ein Leib. Jeder ist wichtig und es geht nicht um die Ehre. Kurz Zusammenfassung. Dann Epheser 4, 15 und 16. Die Wahrheit sollen wir reden miteinander. Das Haupt ist Christus, aus ihm wird der ganze Leib zusammengefügt. Verbunden durch jedes Teil, Wachstum entsprechend der Wirksamkeit jedes Teil. Also es kommt wirklich auf jeden an, dass man wächst. Und es ist eine Selbstaufbauung des Leibes in Liebe. Wir gehen einfach noch ein Slide weiter. Da heißt es, wenn wir die Funktion anschauen einer Gemeinde, jeder Nachfolger Jesu ist von Gott begabt. Das ist so eine Sache, die viele, also es gibt dieses Gleichnis mit den Funden. Und dieses Gleichnis mit den Funden ist ungleich dem Gleichnis mit den Talenten. Wir glauben immer, das wäre ein und dasselbe. Nein, stimmt nicht. Völlig andere Prämissen, wenn man es genau anschaut. Bei dem Gleichnis mit den Funden in Lukas, da geht es darum, dass jeder ein Fund hat. Jeder hat das Gleiche bekommen. Und dann gehen die Leute los und fangen an, damit aktiv zu werden. Und der eine hat zum Schluss 10, der andere 5, der andere hat gesagt, ach, meins lohnt sich nicht, da mache ich halt nichts. Ja. War nicht so richtig eine gute Wahl. Und wenn ich Gemeinden anschaue, dann gibt es ja diese berühmte 20-80-Teilung. Nicht 20% machen die Arbeit, 80% lassen sich dienen. Großzügig, wie sie sind. So ganz ist das nicht das Bild eines Leibes. Wenn 80% von meinem Körper sich dienen lassen würden und nur 20%, ihr könnt euch vorstellen, wie schlaff dieser Eindruck wäre. Ja, das wäre super schlaff. Da würde also wahrscheinlich so die meiste Zeug an mir nur runterhängen. Leider sehen viele Gemeinden genau so aus. Das meiste von dem, was Gott ihnen gegeben hat, hängt einfach runter und ist nicht in Funktion. Und da gibt es natürlich immer gute Gründe, zu beschäftigt, zu jung, zu alt, zu was weiß ich. Aber das ist, glaube ich, nur Begründung, weil wir das nicht tun, was wir eigentlich tun dürften. Und ich glaube, dass wir die Begründungen mal weglegen sollten und verstehen sollten, wie wunderbar der Schatz ist, den Gott jeden Einzelnen von uns gegeben hat und dass wir berufen sind, ein lebendiger Teil etwas wundervollen Ganzes zu sein, nämlich Jesus darzustellen in dieser Welt. Für diese Gaben gibt es entsprechende Funktionen. Also wenn Menschen Gaben haben, dann gibt es Funktionen, in denen sie funktionieren. Ja? Also wenn ich die Gabe der Heilung zum Beispiel hätte, ja, dann wäre es gut, wenn ich im Ministry-Team bin und dann wäre es gut, wenn ich im Gebet für Kranke bin und wenn ich vielleicht noch dies mache, dass ich mich irgendwo zur Verfügung stelle, um diese Gabe zu bewegen. Es ist ein Teil dieses wundervollen Leibes der Gemeinde und wenn ich eine Gabe habe, dann sollte ich auch funktionieren. Und dann geht es noch weiter. Es gibt verschiedene Aufträge, die Gott uns gibt. Nicht jeder hat den gleichen Auftrag, obwohl er in gleicher Funktion ist. Und dann, eine Gemeinde funktioniert nur da richtig gut, wenn möglichst alle auf ihrem Platz sind. Es gibt so etwas wie, also du kannst ja, es gibt ja immer Leute, die sagen, ich liebe die Gemeinde bis 30, alle Gemeinden über 30 sind schwierig. Es mag an manchen Stellen schwieriger werden mit mehr Menschen, ja, weil mehr Herausforderungen. Ich bin groß geworden in einer kleinen Gemeinde. Was ich gelernt habe über kleine Gemeinde, in der Regel sind alle Leute am falschen Platz und nichts funktioniert. Das ist so mein Erleben mit kleinen Gemeinden. Und dann habe ich erlebt, Gemeinden werden umso viel spannender, wenn die richtigen Leute an den richtigen Platz haben. So kann ich mich an eine gute Geschichte erinnern. Da war mal eine Person in unserer Gemeinde. Irgendjemand hatte der Person gesagt, Worship leiten wäre cool für dich. Leider haben sie mich nicht gefragt. Das war dann unsere Gemeinde ist sehr duldungsfähig. Ja, das war mehr Pleitenpech und Pannen als irgendwas anderes. Und die gleiche Person war aber und ist eine hervorragende Malerin. Und wie doch der Herr so schön gesprochen hat, hat die Person dann das Instrument getauscht gegen den Pinsel und schon hat es funktioniert. Das ist ganz einfach, wenn die Leute an die richtige Aufgabe, an die richtige Stelle kommen, für die sie Gott geschaffen hat. Kaum macht man es richtig, schon funktioniert es. Und es ist ganz wichtig, dass in der Gemeinde Leute lernen, wirklich zu hören, aufeinander und auf Gott zu hören. Und nicht immer das, was man meint in erster Hinsicht sofort, das ist das Richtige. Manchmal muss man lernen, da bin ich ja viel besser, da habe ich ja viel mehr zu geben als an der Stelle. Und wenn die Grundsubstanz in unseren Gemeinden demütig ist, dann schaffen wir das auch ohne Gesichtsverlust. Und es ist gut, wenn wir an die richtige Stelle kommen, denn wenn das eine Zahnrad ins andere greift, dann entsteht so viel Move, so viel Kraft. Und Gemeinden können so wunderschön sein. Ich bin immer begeistert, wo das geschieht. Da passiert dann so unendlich vieles. Gott kann sich richtig ausleben in der Gemeinde. Er kommt so richtig zum Zug. Und man sieht so richtig die Dinge entstehen und es macht jedem Spaß. Deswegen ist es wichtig zu lernen innerhalb eines Leibes, dass ich an die richtige Stelle komme, für die Gott mich geschaffen hat. Aus jeglicher Funktion oder Auftrag lässt sich keine persönliche Wertung ablesen, schon gar nicht vor Gott. Es ist so, dass das, was ich bin, was ich tun kann, also was ich bin, das gibt mir Wert. Und was ich tue, das gibt mir keinen Wert. Das mag komisch klingen, aber was ich tue, tue ich aufgrund von Dingen, die Gott mir anvertraut hat. Und wenn ich sie gut tue, sind die Gaben tatsächlich von Gott. Wenn ich sie nicht so gut tue, meistens nicht. Und dafür, wie soll ich meine Identität oder meine Persönlichkeit davon ableiten, von dem, was ich tue? Ich bin jetzt kein begnadeter Opernsänger. Ja? Du willst es nicht hören, glaub mir es. Du willst auch nicht, dass ich für dich koche. Ja? Das willst du nicht. Ich kann dir das aus Erfahrung sagen, das willst du wirklich nicht. Höchstens als warnendes Beispiel. Dass ich nicht kochen kann, macht mich nicht zum schlechten Menschen. Und wenn ich jetzt kochen könnte, macht mich das auch nicht zum schlechten Menschen. Ich wäre auch kein Stück mehr wert, sondern ich bin schon wert. Für mich ist das so entscheidend, was im Johannesevangelium steht, dass es heißt, wenn ich Jesus annimmt, gibt Gott mir die Macht, ein Kind Gottes zu sein. Und es gibt nichts mehr, was höher ist, als ein Kind Gottes zu sein. Kind des lebendigen Gottes, der Himmel und Erde geschaffen hat. Ich meine, Pastor sein oder Worshipleiter sein ist Downgrading. Ja, das ist eine Herabsetzung gemäß an dem, was ich als Gotteskind bin. Ich bin Königskind. Und wisst ihr, das bin ich schon morgens, wenn ich aufstehe, bevor ich was tue. Ich glaube nämlich an Jesus und da heißt es, alle, die ihn annahmen, denen gab Gott das Recht, seine Kinder zu sein. Ich bin ein Kind des lebendigen Gottes, das gibt mir Wert. Ich bin, selbst wenn ich nichts tun würde in dieser Gemeinde, bin ich immer noch genauso viel wert. Ich bin ein echtes Kind Gottes, bezahlt mit Jesus. Darüber geht gar nichts mehr. Völlig wurscht, wie gut oder schlecht ich meine Funktion ausführe, ein Amt habe oder sonst was mache. Also mein Selbstwertgefühl und meine Wertigkeit, die hat überhaupt nichts mit zu tun mit dem, was ich tue. Wir machen das immer, wir knüpfen das immer und dann sind wir auch furchtbar beleidigt, wenn das mal so nicht klappt und so. Aber das ist eigentlich eine Sackgasse. Wenn unsere Wertigkeit in dem ruht, was Gott uns gegeben hat, wer wir sind in seinen Augen, dann kann, egal wer kommt, der kann machen mit uns, was er will, er wird nichts von diesem Lack abkratzen. Dieser Lack ist so stark, da kratzt niemand dran. Ich bin ein wundervolles Kind meines wundervollen Gottes. Und wisst ihr was? Er ist stolz auf mich. Der liebt mich. Der lächelt, wenn er mich sieht. Der hat einen guten Tag, wenn ich ihm begegne. Das ist was Gott, das ist meine Wertigkeit. Ich bin ein Kind Gottes. Völlig egal, was ich tun darf. Okay, gehen wir zum nächsten Bild. Wenn wir den 1. Korinther 12, ab Vers 12 lesen, dann steht dort, dies alles wirkt ein und derselbe Geist und teilt jeden besonders aus, wie er will. Denn wie der Leib einer ist und viele Glieder hat, alle Glieder des Leibes, aber obwohl viele ein Leib sind, so auch der Christus. Denn in einem Geist sind wir alle zu einem Leib getauft worden. Es seien Juden oder Griechen, es seien Sklaven oder Freie, sind alle mit einem Geist getränkt worden. Denn auch der Leib ist nicht ein Glied, sondern viele. Vielmehr sind die Glieder des Leibes, die uns schwächer erscheinen, die nötigsten, und die uns weniger Ehre erscheinen, die umkleiden wir mit besonderer Ehre. Also genau dieses Punkt, was die Leute tun, das ist gar nicht, das können wir gar nicht so werten, ob jetzt einer hier steht oder einer da steht oder einer dies macht oder jenes macht, das gibt uns nicht die Ehre, sondern Gott gibt uns die Ehre. Und wir sind alle abhängig voneinander und miteinander. Und die Wirkung nach innen, das hattest du den Text aus Epheser gelesen, das ist nämlich, und da komme ich nochmal zu diesem Bild, wenn wir alle an der Stelle sind, zu dem Gott uns berufen hat, dass wir dort drin miteinander zusammenarbeiten, passiert nämlich Folgendes. Und er hat die einen als Apostel gegeben, die anderen als Propheten, andere als Evangelisten, andere als Hirten und Lehrer, zur Ausrüstung für die Heiligen, für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes Christi, bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes, zur vollen Mannesreife, zum Vollmaß des Wuchses der Fülle Christi. Denn wir sollen nicht mehr unmündig sein, hin und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre, durch die Betrügerheit der Menschen, durch ihre Verschlagenheit zu listig ersonnenen Irrtum. Lasst uns aber die Wahrheit reden in Liebe und in allem hinwachsen zu ihm, das Haupt ist Christus. Quasi diese ganzen Funktionen in der Gemeinde, wenn die an der richtigen Stelle sind, dann fangen die an, hervorzubringen, nämlich eine Gesamtreife der Gemeinde. Wir alle wachsen miteinander immer mehr hin zu der Verkörperung von Jesus. Wir werden immer mehr sein Leib. Wir können immer mehr in unserer Stadt, in unserem Land das tun, wozu Jesus gekommen ist, nämlich die Werke des Finsteren zu zerstören und das Licht und die Kraft und die Freiheit von Gott freisetzen. Das ist der Sinn und Zweck von Gemeinde. Gemeinde hat die Aufgabe, wirklich den Job von Jesus zu machen. Und das ist nicht schwer, sondern das entsteht, indem die Leute innerhalb der Gemeinde an die richtige Stelle kommen, dass man ihnen die Ehre gibt. Man kann übrigens nur lernen von Menschen, die man ehrt. Ich weiß nicht, hat das schon mal jemand bemerkt? Alles, was du verunehrst, kann dir nicht mehr dienen. Nur wenn ihr bereit seid, zum Beispiel jetzt Philipp zu ehren, wenn er in seinen Job kommt. Warum? Weil Gott ihn gesetzt hat. Leiter dieser Gemeinde zu sein. Das ist jetzt einfach so. Und wenn du ihn ehrst, kann Gott dir durch seinen Geist dienen. Und das wird er tun. Glaub mir das. Wenn du ihn verunehrst, wird er dir nie dienen können. Er wird nie genügen können. Er wird nie, Birgit kann nicht die Birgit für dich sein. Ja? Er schafft es nicht, die Birgit zu sein. Er schafft höchstens der Philipp zu sein, also nie die Birgit. Versteht ihr, was ich meine? Und es ist immer wichtig, ich habe ganz bewusst mir immer vorgenommen, wenn ich in einem Hauskreis bin oder in irgendeinem Kreis bin, wo es einen Leiter gibt, ist mir es immer wichtig, den Leiter, der jetzt gerade in Leiterschaft ist, zu ehren. Weil ich weiß, ich habe das irgendwann, auch der dümmste Hund kapiert das mal, ja? Ich habe das auch kapiert, dass wenn ich den ehre, dann dient er mir. Dann kriege ich was von dem, was mich baut, was mich aufrichtet. Wenn ich gegen den rebelliere, dann hätte ich auch zu Hause bleiben können. Da funktioniert gar nichts. Und deswegen ist das so ein Schlüssel, diese Leute, die Gott gesetzt hat. Und glaub mir, wenn du immer sagst, ja, wenn Petrus bei uns der Apostel wäre. Ja, genau, du hättest dich umgeguckt, du hättest dich gewundert. Petrus hätte dir so eine nach der anderen schlaflose Nacht bereitet. Glaub mir das. Der war nicht ohne. Und dann sagst du, ja, aber Paulus, naja, das ist die Quadratur. Ne? Paulus ist 10-mal schlimmer gewesen wie Petrus. Ja, der konnte Dinge raushauen, da vergingen die aber Lachen und Weinen gleichzeitig. Also wir machen uns das immer so einfach. Ja, wenn der Martin Bühlmann jetzt hier wäre oder sonst, oder wer, was weiß ich, was für ein Fan, oder Bill Johnson oder Morningstar, Rick Joyner oder wen haben wir, oder Joyce Meyer. Ich habe ja mal zu jemandem gesagt, der kam mir morgens so im Gottesdienst entgegen und meinte, Reinhard, die Joyce Meyer hat gestern dieses gesagt. Und irgendwann so nach einer Viertelstunde, was Joyce Meyer, ich verehre die Frau, nur das mal klar, ich finde die toll, ne? Aber so nach 15 Minuten war ich ganz klein und Joyce Meyer ganz groß. Und dann habe ich zu ihm gesagt, weißt du was, ich helfe dir packen. Wir können den Container mitschicken, geh in ihre Gemeinde, nur dort wirst du glücklich. Ich tauge nicht als Joyce Meyer, es tut mir leid. Egal, was ich mache, kann mir einen Rock anziehen, sieht immer noch doof aus. Wenn du meinen Dienst haben gehst, musst du leider mit mir Vorlieb nehmen und mich ehren. Alles andere hilft dir nicht. Aber da drin kann sich Gott verherrlichen, denn der ist ja auch in den Schwachen mächtig, nicht? Also deswegen ist ganz wichtig, wenn Leute von Gott gesetzt sind, wenn sie Funktionen bekommen innerhalb der Gemeinde, dann ist es so wichtig, dass wir anderen sie ehren. Weil dann holen wir das Beste aus diesen Leuten raus. Das habe ich mal leiblich erlebt, besondererweise. Da kam ich in eine Gruppe, ich weiß auch nicht, warum die mich so geehrt haben. Ich habe das gar nicht verstanden. Aber ich habe noch nie so leicht gepredigt. Das war so, also das war, ich wusste plötzlich Sachen, die ich eigentlich gar nicht weiß. Ja? Ich lief zur Form meines Lebens auf. Und der Schlüssel, und da wurde mir das klar. Der Schlüssel war, mit welcher nicht. Wisst ihr, nicht so die Primitive, jawohl und so, nicht, das meine ich nicht, sondern wirklich mit einer Offenheit und einer Ehrbarkeit mir entgegenkam, das war sensationell. Ich glaube, wir müssen den Leuten, wir müssen den Menschen, die uns dienen, Menschen, die Gott in unsere Gemeinde gesetzt, wir müssen denen mit Ehre begegnen und wir müssen ihnen erlauben, ihren Dienst zu machen und wir müssen, wenn wir selbst welche sind, dann sollten wir demütig sein, also nicht zu viel von uns denken, unseren Wert nicht von unserer Funktion abhängig machen, sondern wissen, dass ich schon wert bin, weil ich Christus angenommen habe. Das reicht schon. Von da an kannst du nur noch abwärts gehen. Ja, also wirklich diese Dinge sind wichtig zu wissen und zu bemerken. Gehen wir zum nächsten Bild. Durch Einheit und Gemeinschaft entsteht die Handlungsfähigkeit der Gemeinde. Wir werden als Gemeinde nur gewinnen und nur siegen können, wenn wir bereit sind zu einer festen Verbindung, zu Verbindlichkeit zwischen uns. Gemeinde kann nicht operieren auf den, komme ich heute, komme ich morgen, komme ich überhaupt übermorgen. So funktioniert Gemeinde nicht. Gemeinde sind Menschen, die sich aufeinander einlassen. Und es tut mir leid, ich weiß immer nicht, ich kann das nicht einordnen, vielleicht kann mir nachher im Gottesdienst jemand helfen, also ich brauche da wahrscheinlich Hilfe. Ich weiß nicht, wieso unsere Generation auf die Idee kommt, dass sie schlauer sind als alle Generationen vor ihr. Ich habe es nicht begriffen, ich verstehe es nicht. Ich hätte es gern erklärt. Weil es gibt seit Jahrtausenden Menschen, und ich bin bekennender historischer Freak und Archäologiefreak, und ich gucke mir diese Stätten an und ich bin so geplättet, wenn ich die Wasserleitungen 3700 Jahre zurück in der Wand sehe und die treten auch nur den Hahn auf. Und wir glauben immer, wir hätten so die Weisheit mit Löffeln gefressen und die Gesellschaft funktioniert nicht besser als damals. Entschuldigung, wenn ich das mal so offen sage zwischen uns, wir sind ja unter uns, nicht? Wir müssen wieder lernen, uns aufeinander einzulassen. Und es ist nicht, du kannst nicht so, du kannst nicht halb schwanger sein, du kannst nicht halb verheiratet sein und du kannst nicht halb in der Gemeinde sein. Das geht nur ganz. Und da brauchst du Verbindlichkeit, damit da was entsteht. Da entsteht nämlich ein Prozess miteinander, der zu Jesus hinführt. Und die Verbindung, die beginnt bei Gott und geht durch Jesus Christus hindurch zu jedem von uns. Denn das ist wie so das zentrale Nervensystem, was uns alle involviert, damit wir alle an der richtigen Stelle sind und auch zur richtigen Zeit funktionieren. Wenn das passiert bei Gemeinden, dann geht die Post ab. Das Blut in unseren Adern ist der Geist Gottes, weil er ist der Träger des Lebens. Deswegen habe ich das so gleichgesetzt. Es geht um tiefe Gemeinschaft. Und wenn wir die Zeugnisse lesen von der ersten Gemeinde, da heißt es in der Apostelgeschichte 2, Vers 42, sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Sie blieben da drin täglich eigentlich, blieben sie in dieser Gemeinschaft. Und wenn wir immer so jubeln über die erste Gemeinde, wie toll die doch war, das war hier der Schlüssel dazu. Also wir denken immer, die hatten so viel mehr Heiligen Geist. Nee, die hatten so eine klare Entscheidung für Gemeinde. Die hatten wohl auch ganz viel Geist und es kommt aber auch, Gott schenkt es ja gerne, aber Gott schenkt es gerne in feste Gefäße. Und wir Christen, wir müssen wieder lernen, dass, weißt du, ich bin jetzt 62 Jahre, offenes Geheimnis, also man könnte denken älter wegen den Haaren, aber ich bin 62. Und naja, ein paar Jahre später, dann bin ich nicht mehr das, was ich jetzt mache, dann mache ich irgendwas anderes, ne? Und am Ende sitzt du dann irgendwann auf deiner Bettkante und fragst dich, was war das jetzt? Wofür habe ich das alles gemacht? Was ist am Ende meines Lebens meine Final Resolution? Was ist die finale Erkenntnis, wofür es mich gegeben hat? Was war mein Leben? Und dann wünsche ich mir, dann wünsche ich uns, dass dabei rauskommt, ich habe Gott kennengelernt, ich bin ihm nachgefolgt und ich habe das gelebt, was er gelebt hätte auf dieser Erde. Weil du wirst herausfinden, ich habe irgendwann begriffen, dass damals, wo ich noch Geschäfte geführt habe, dass mein Chef nicht mal auf meinem Grabstein erwähnt sein wird, obwohl er mir jetzt alle Zeit meines Lebens gerade kostet. Versteht ihr? Das ist sehr undankbar. Wenn du pensioniert bist, denkt kein Schwein mehr an dich. Versteht ihr? Hallo? Unser Leben besteht doch nicht in dem, was wir irgendwie machen im Leben, außer in dem, was wir im Reich Gottes voranbringen. Das ist wirklich für die Ewigkeit. Deswegen lädt uns ja die Bibel ein, zuerst danach zu trachten. Und im Hebräerbrief 10, 24 und 25 steht, lasst uns aufeinander Acht haben, einander anspornen zur Liebe, zu guten Werken, nicht verlassend unsere Versammlungen, wie einige zu tun pflegen, sondern einander ermahnen. Und das umso mehr, als ihr seht, dass sich der Tag nähert. Also, das ist ja für unsere Zeit. Also es gibt ja immer so ein paar Leute, die sagen, jetzt ist die Endzeit, guck hier, alles erfüllt. Ja, da muss ich dann immer sagen, beruhige dich wieder, lieber Bruder. Seit 2000 Jahren sind wir in der Endzeit. Ist also so nicht die ganz neue Nachricht. Ja? Und Jesus kommt in meinem Fall spätestens in 30 Jahren wieder. Das ist schon fest. Okay? Nur zur Klärung der übermäßigen Emotionen in diesem Thema runterfahren und dann schauen. Aber umso mehr wir den Tag kommen sehen, und wenn du jetzt glaubst, Jesus kommt in den nächsten 2 Jahren, super, prima, ich bin ja froh, wenn er kommt, ich warte ja auf ihn. Ne? Ja, umso mehr sollen wir jetzt Gemeinde bauen. Und umso mehr sollen wir nicht weglaufen aus unserer Gemeinde und zu Hause hocken und machen. Ja? Umso mehr ist es Zeit. Jetzt ist es Zeit, das T-Shirt anzuziehen, die Ärmel hochzukrempeln und vorwärts geht's. Jetzt ist es Zeit, Jesus in die Welt zu bringen. Jetzt ist es Zeit, die Werke des lebendigen Gottes zu tun. Mehr, und deswegen ist sie auch hier am Anfang ein Sportler gewesen. Habt ihr gesehen, der war sofort voll in der Stadtphase. So wünsche ich mir jede Gemeinde, die voll in dieser Phase ist, die bereit ist, loszustürmen und zu sagen, wir werden die Werke des Teufels zerstören, wir werden Christus in unsere Stadt bringen und wir werden unsere Stadt umkrempeln. Und wie lange bist du schon so drauf, Reinhard? Seit meinem 18. Lebensjahr. Also erzähl mir nicht, dass das nicht geht. Ja, was haben sie mit dir gemacht? Trinkst du irgendein besonderes Getränk? Ja, Kaffee. Kannst du auch machen. Also wirklich Spaß beiseite. Es geht darum zu kapieren, jetzt ist die Zeit, wo Gemeinde wichtig ist für dieses Land. Jetzt ist die Zeit. Pandemie ist ja meistens in den Köpfen. Versteht ihr, was ich meine? Es ist jetzt die Zeit, Menschen zu erreichen. Wir brauchen jetzt einfach nur andere Möglichkeiten, andere Wirkungen. Jetzt ist es die Zeit, für die Leute zu beten. Notfalls über Zoom oder ihr seid kreativ genug. Gehen wir noch zum nächsten, weil ich möchte den Auftrag noch kurz sagen. Wir haben einen Auftrag in zweierlei Hinsicht. Der eine ist, zu verkündigen, was Jesus verkündigte. Und Jesus verkündigte das Evangelium vom Reich Gottes. Das war, was er gesprochen hat. Er hat den Leuten erzählt, das Himmelreich ist nahe gekommen. Eigentlich, es ist die letzte Zeit. Das genau hat Jesus gesagt. Es ist die letzte Zeit. Jetzt ist das Himmelreich nahe herbeigekommen. Genauso hat Jesus verkündigt. Dürfen wir ruhig sagen. Also es ist die letzte Zeit. Und der Wille Gottes soll durchgesetzt werden auf dieser Welt. Das Zweite ist, die Werte des Reiches Gottes zu benennen und zu leben. Wir müssen darüber sprechen, was die Werte des Reiches Gottes sind. In einer Zeit, in der man immer wertloser miteinander umgeht, müssen wir sagen, da gibt es Werte, die sind für uns alle gut. Auf diesen Werten basiert eigentlich unsere Gesellschaft. Sie hat es nur vergessen. Der Mensch sei hilfreich und gut und so weiter, kommt ein bisschen spät. Die alten Germanen säßen immer noch auf den Bäumen mit ihrem Senfgläschen. Ja? Also nicht böse sein. Da kam das Christliche, da kam die Botschaft vom Kreuz, da kam Jesus in diese ganzen Völker und hat die komplett aufgemischt. Die Gleichberechtigung der Frauen, die geht auf die Schrift, auf die Bibel zurück. Krankenhäuser, Kindergarten, all diese Dinge gehen auf die Bibel zurück, geht auf die Botschaft von Jesus Christus zurück. Ihr müsst euch, da gibt es ein super Buch, ein Inder hat es geschrieben, ein Inder über die christliche, westliche Gesellschaft, müsst ihr mal lesen, wo er sagt, das kommt von dem, das kommt von dem, das kommt von dem, das kommt von dem. Und heute stellen sie sich so hin, als wenn, naja klar, wozu brauchen wir Strom? Wozu bauen wir Atomkraftwerke? Bei uns kommt der Strom aus der Steckdose. Ja? Das ist doch ganz logisch. Wir müssen wieder lernen, dass diese Botschaft vom Königreich Gottes genau das ist, was die Welt verändert hat und verändern wird. Die Bibel sagt, seid alle Zeit bereit zur Verantwortung vor jedermann, der von euch Rechenschaft fordert. Sagt den Leuten, warum er die Dinge tut, wie er sie tut. Und dann eine Entscheidung zu den Menschen bringen. Wir haben immer Angst, Menschen vor Entscheidungen zu stellen. Gott tut es pausenlos mit uns. Menschen dürfen tatsächlich an einen Punkt kommen, wo sie sich entscheiden müssen, für Gott oder gegen Gott. Und ich finde, die Gemeinde muss wieder lernen, ganz klar zu sagen, hey Leute, entscheidet euch für Jesus. Und wenn du noch ein bisschen Zeit brauchst, dann bete halt darüber. Aber wir brauchen da keine Angst zu haben. Gott hat es im Griff. Und mir tut es manchmal leid, wenn wir so leise sind, wenn es darum geht, Jesus anzunehmen. Ganz einfach, ohne Jesus werden die Menschen es nicht schaffen, zu Gott zu kommen. Denn er sagt völlig undemokratisch, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Und ich habe festgestellt, Buddhisten sind ja voll mit uns, die sagen, der Weg ist das Ziel, Jesus ist der Weg, also Jesus ist das Ziel, definitiv. Ich gebe ihnen völlig recht. Jesus Christus ist der Name, durch den die Menschen selig werden. Und das müssen Gemeinden wieder verkünden. Der zweite Punkt ist, das, was Jesus tat. Jesus hat verkündigt und Jesus hat getan. Das zweite ist, er kam und hat quasi einen priesterlichen Dienst auf dieser Erde angefangen, indem er Barmherzigkeit lebte, indem er Heilung brachte, indem er Befreiung in das Leben hineinbrachte. Priesterlich deswegen, weil die Menschen keine Beziehung zum lebendigen Gott, zur Quelle, sie kannten die Quelle nicht mehr. Und er kommt und vermittelt zwischen dem lebendigen Gott, der Heil bringt, der Erneuerung bringt, der Kraft bringt, der uns verändert, der all das Gute in unser Leben hinein. Und vermitteln heißt, ich gehe hin und wirke als Werkzeug Gottes und heile die Menschen, befreie sie, zeige ihnen in Barmherzigkeit, wie Gott sich ihnen zuwendet, und zwar ganz praktisch. Also verkünden und praktisch tätig werden. Und dann Salz und Licht sein. Das war jetzt in der Zeit, also in Amerika Salz und Licht sein ist super kompliziert gerade. Ich hätte mir gewünscht, dass die Kirche in Amerika gesagt hätte zu Trump, du bist ein Lügner, hör auf zu lügen. Der Geist der Lüge darf nicht über unser Land herrschen. Da hat man aber alles gebogen, weil er für sonst einige gute Dinge gestanden hat, hat man alles so gebogen, ja, man kann sich auch einen Präsidenten schönreden. Und jetzt wünsche ich mir wieder, dass das Salz und Licht sind. Weil Biden ist nicht besser. Der steht für so viele Dinge, für die wir als Kinder Gottes nicht stehen können. Salz und Licht sein heißt auch heute in unserer deutschen Parteienlandschaft den Leuten zu sagen, das ist nicht in Ordnung. Diese Dinge entsprechen nicht den Werten Gottes. Salz und Licht bedeutet unbequem sein. Bedeutet die Stimme zu erheben. Wir reden immer gerne in der Vergangenheit der Prediger von Buchenwald oder Bonhoeffer. Wer ist heute der Bonhoeffer von uns? Wer ist heute der Prediger von Buchenwald von uns? Wann erheben wir unsere Stimme gegen Dinge, die nicht in Ordnung sind? Und ich glaube, dass das ein Auftrag der Gemeinde ist, das zu tun. Und natürlich fürchten wir mit Recht, dass man uns nicht so mag anschließend. Aber das ist eben so. Wer gemocht werden will von dieser Welt, der muss sich ihr so anpassen, dass er hinterher alles verliert, was Gott ihm geschenkt hat. Die Welt mag uns nicht, wenn wir ehrlich sind. Und dann Fürbitte für alle Menschen. Ich finde es so wichtig, dass wir anfangen, regelmäßig in unseren Gemeinden für Politiker zu beten, für alle Leute, die in Verantwortung stehen. Denn es ist sehr schwer, in Verantwortung zu stehen. Und dass wir für sie beten und für sie vor Gott eintreten. Also die drei Sachen, die das Tun, das Position beziehen und das Eintreten im Gebet für die Menschen. Jetzt bin ich auch schon durch. Fine, ja, so da, Ende, danke fürs Zuhören. Aber warum habe ich das gesagt? Ihr seid eine tolle Gemeinde, ihr tut viel, viel Gutes. Ich habe so viele gute Geschichten von euch gehört. Und ich möchte, dass ihr das weiter tut. Und ich möchte, dass die, die müde geworden sind, die aufgehört haben, intensiv zu investieren, dass die wieder anfangen zu investieren. Weil es das Beste ist, was wir tun können. Und wenn Gott dich nicht zu dieser Gemeinde berufen hat, dann hat er dich vielleicht zu einer anderen Gemeinde berufen. Aber wahrscheinlich hat er dich hierher berufen. Vielleicht muss man Dinge klären, aussprechen. Wenn wir heute jetzt Birgit verabschieden, sie steht für all, also was ich da gesagt habe, das machst du. Du sagst deine Meinung, du sagst sie sehr nett, nicht so undiplomatisch wie ich, du sagst sie sehr nett manchmal. aber es ist auch nicht mein Auftrag, ich habe da eine andere Funktion. Ich darf polarisieren und das tue ich bewusst, hoffentlich an der richtigen Stelle. Ich glaube, Jesus kommt wieder und Jesus wird uns fragen, was wir mit unserer Zeit gemacht haben. Davon bin ich zutiefst überzeugt. Und er wird uns fragen, ob wir uns hingestellt haben, Jesus zu verkörpern. Und jede Gemeinde hat so viel Potenzial. Jede Gemeinde hat die Kraft, eine ganze Stadt zu verändern. Und das wünsche ich dieser Gemeinde Vineyard Aachen, dass sie diese Stadt verändert, bleibend verändert. Dass ganz viele Menschen an Jesus gläubig werden, dass ganz viele Menschen frei werden von ihren Süchten und Gebundenheiten, dass Menschen frei werden von ihren Krankheiten und von den dämonischen Mächten und dass sie gesund und vorwärts marschieren und dass sie Freude am Leben kriegen, dass die Traurigkeit von uns abfällt wie so eine Kruste, weil die Bibel sagt, vor seinem Thron ist Freude die Fülle. Und ich wünsche euch, dass ihr das erlebt und jetzt geht quasi der Staffellauf weiter, die Staffette wird übergeben. Aber so viel wird sich vermutlich jetzt auch nicht wirklich gleich ändern. Und es ist gut so, weil ihr ja gut unterwegs seid. Es muss ja jetzt nicht revolutionär ganz anders plötzlich werden, das muss man definieren, wo es hingeht. Aber dass die Gemeinde lebendig ist und sich von der Pandemie nicht klein kriegen lässt, nicht ins Koma zurückversetzen lässt durch diesen läppischen Virus. In einer Krise wird immer sichtbar, was sowieso da ist. Da kommt nichts Neues hinzu. Es wird nur plötzlich drastisch sichtbar. Und es ist eine gute Möglichkeit, umzukehren und zu sagen, so habe ich nicht gestartet, ich werde was tun, dass es wieder besser wird. Ich möchte neu aufstehen, mich neu hinstellen. Und ganz ehrlich, mein Ruf ist ja jetzt ein bisschen ruiniert, macht nichts. Ich möchte ein provokatives Aufruf machen. Ich möchte Menschen, die heute hier sind und die mich sehr genau gehört haben und verstanden haben, dass es Zeit wird, dass sie wieder aufstehen. Wenn das dich betrifft und wenn es nur eine Person im Raum ist, dann hat es sich schon gelohnt. Und zu Hause genau das Gleiche. Wenn du weißt, dass ich Recht habe mit dem, was ich eben gesagt habe und du Jesus da drin gehört hast, dann möchte ich dich bitten, dass du jetzt aufstehst und sagst, ich will mich hinstellen. Ich will ganz neu Platz nehmen in diesem Leib Jesu Christi. Ich will meine Aufgabe wieder annehmen, wieder loslegen zur Ehre meines Herrn Jesus Christus. Wenn dich das betrifft, dann steh bitte jetzt auf. Und zu Hause, also die Couch ist kein Grund, sitzen zu bleiben. Es ist wirklich wichtig. Gott hat uns so was Großartiges geschenkt, dass wir den Dienst seines Sohnes weiterführen dürfen. Dafür brauchst du unsere Entscheidung. Und Vater, ich danke dir jetzt für alle, die hier im Raum aufgestanden sind. Das sind eine Menge. Danke, Vater. Auch viele, die einfach das erneuern wollen. Und Vater, ich danke dir für die alle, die zu Hause aufgestanden sind. Vater, und ich bitte dich im Namen Jesu, dass du deinen Heiligen Geist auf jeden legst, dass deine Kraft und deine Freude kommt und dass dein Leib hier, die Vineyard Aachen, aber auch die anderen, die hier vertreten sind durch die TV, dass die anfangen wieder zu funktionieren. Jesus, werde du sichtbar in deiner Gemeinde. Nimm deinen Leib wieder völlig ein. Handle durch deinen Leib. Dazu segne meine Brüder und Schwestern. Und ich segne euch im Namen des Vaters, Sohnes und des Heiligen Geistes zu dieser neuen bewussten Inanspruchnahme. Amen.